Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform auf Radio Free FM. Heute haben wir einen frisch gebackenen Autor zu Gast, der seine Kindheit in Ulm verbrachte und nach seinem Studium auch gerne wieder dorthin zurückgekehrt ist. Seine Freizeit verbringt er mit einem spannenden Hobby, nämlich der Höhlenforschung. Während er bis vor kurzem seine Erlebnisse und Erkenntnisse vor allem durch Vorträge und Artikel dokumentierte und kommunizierte, hat er jetzt gleich einen ganzen Roman daraus entworfen. Nachthall nennt sich dieser im Gmeiner Verlag erschienene Krimi und darin finden sich seine Eindrücke aus der langjährigen Forschung im Blauhöhlensystem bei Blaubeuren. Wie viel Dichtung und Wahrheit in diesen Romanseiten steckt, welche Motivation ihn zu einem Buchautor gemacht hat und ob es eine Fortsetzung geben wird, darüber möchten wir heute mit unserem Gast reden. Herzlich willkommen, Udo.
Hallo.
Nachname?
Wiczorek.
Wiczorek, genau. Jetzt habe ich es nochmal gehört. Udo Wiczorek. Udo, wann warst denn du zuletzt in der Höhle?
Kann ich ganz genau sagen, das ist gar nicht lang her, nämlich vorgestern waren wir wieder in der Höhle, am Samstag. Und zwar wieder unter den Bergen von Blaubeuern und haben versucht, weiter vorzustoßen. Ist uns leider nicht gelungen. Wir hoffen auf das nächste Mal.
Immer wieder rein, das wievielte Mal hast du, zählst du sowas?
Nein, das kann man nicht mehr zählen. Das ist also quasi fast jedes Wochenende, wo man da Zeit unter Tage verbringt. Man zählt es dann nicht mehr.
Ja, weil so bei Bergsteigern gibt es ja so die Erstbesteigung, die wissen dann, die waren jetzt schon 26 ja. Mal auf dem gleichen Gipfel oder so.
Ja, macht also ihr nicht, ne? Ich bin ja Bergsteiger zudem und da zählt man schon mit.
Da zählt man schon. Aber Höhlenforscher sind ja das Gleiche, eigentlich nur in eine andere Richtung, oder?
Richtig, richtig. Nur ist bisher Gott sei Dank niemand bis auf 8000 Meter vorgedrungen. Das wäre interessant.
Ja, Jules Verne, ne?
Genau.
In einem Höhlensystem herumzukriechen, das ist ja nicht ganz ungefährlich. Das spiegelt sich auch in deinem Roman wieder. Hast du nicht manchmal Angst so weit da drunten?
Nee, eigentlich nicht. Die Höhlenforschung ist ein, ich sage einmal in Anführungszeichen, Hobby, wo man sich langsam rantastet. Man geht nicht gleich in die Extreme, man probiert gewisse Dinge aus. Und wenn es dann mal eng wird, dann geht man nicht mit dem Kopf voraus, sondern mit den Füßen voraus, tastet sich langsam voran. Und es gibt so ein Sprichwort bei mir speziell, da wo ich reinkomme, da komme ich auch wieder raus.
Okay.
Gut. Klaustrophobisch darf man natürlich nicht veranlagt sein.
Ist wahrscheinlich das, wie wenn das man auf den Berg steigt und Höhenangst hat, ist vielleicht ganz auch genau ein bisschen kontraproduktiv. Ne? Ja. Ich stelle mir das schon sehr unheimlich vor, so weit da drunten, aber da werden wir sicher nachher auch noch unter anderem drauf zu sprechen kommen. Die nächste Stunde haben wir Zeit und ich würde sagen, wir machen jetzt mal kurz Musik und dann würde ich mal ein bisschen was über deine Vergangenheit gerne erfahren. Du bist in den 70ern in Ulm geboren und aufgewachsen. Hat der kleine Udo damals auch schon nach Höhlen gesucht?
Ja, muss ich zugeben. Also das hat angefangen, als ich 4, 5 Jahre alt war, war ich mit meinem Großvater sehr, sehr oft in Blaubeuren und Umgebung unterwegs. Und da gibt es natürlich Höhlen und ich musste eigentlich fast in jedes Loch reinkriechen, das da offen war. Und so kam auch die Begeisterung dann sukzessive.
Gab es da irgendeine familiäre Verwurzelung? Du sagst, du warst mit dem Opa immer unterwegs, oder?
Ja, also mein Opa stammt aus Blaubeuern und das ist eigentlich auch die Keimzelle für diesen Roman, für diesen Krimi-Nachtall, der ja in Blaubeuern spielt. Ja. Mein Großvater hat mir quasi in Blaubeuern alles gezeigt, also die ganzen unheimlichen Bauten aus dem Krieg. Und das habe ich dann verwoben.
Das heißt, die unheimlichen Bauten aus
diese
dem Krieg?
Die Tunnelbauwerke, die es dort gibt, von der Steinbruchbahn, die alten Viadukte.
Und da gehen wir nachher auf jeden Fall auch noch drauf ein. Stimmt, das, wenn du das so sagst, weil das gehört ja unmittelbar zum Stoff deines Romans mit dazu. Weil das hast du also als Kind schon entdeckt.
Ja.
Und dann bist du in Ulm zur Schule gegangen. Nach dem Schulabschluss fiel die Entscheidung zum Studium. Ja. Du hast aber nicht Geologie oder Archäologie studiert.
Nein, nein, ja. Auf keinen Fall. Was ganz, ganz nüchtern ist, und zwar Finanzwesen im Rahmen meiner Ausbildung zum Diplom-Finanzwirt bei der Bayerischen Finanzverwaltung in Herrsching, wunderschön gelegen. Es gibt leider keine Höhlen dort.
So was Blödes. Und du bist aber nach dem Studium bist du wieder zurückgekehrt. Wann hat es dann irgendwann danach erst angefangen mit der Leidenschaft zur Höhlenforschung, oder war das schon was in jugendlichem Alter dann losgegangen ist?
Das ging eigentlich permanent. Also permanent. Es hat sich wesentlich verstärkt, als ich dann meine Frau kennenlernte und wir das Hobby gemeinsam ausüben konnten.
Ist sie da auch ganz begeistert mit dabei?
Ja,
oder?
Sie ist mit vorn dabei immer.
Okay.
Und wir haben das gemeinsam gemacht, sind gemeinsam in den Verein die Arge Grabenstätten eingetreten, und das war im Jahre 2006. Seither sind wir organisierte Höhlenforscher und erleben so manches Abenteuer unter der Erde.
Was sich hinter der Arge Grabenstein verbirgt, da möchte ich nachher nach der nächsten Musik auf jeden Fall ausführlich mit dir drüber sprechen, weil das interessiert mich wahnsinnig. Jetzt bleiben wir aber mal bei dir und deiner Biografie. Du hast gesagt, neben dem nach unten steigen bist du auch einer, der sehr gerne nach oben steigt, nämlich in die Berge geht. Mhm. Bergsteigen, heißt das einfach ein bisschen kraxeln oder richtig so hardcore an der Wand entlang?
Eher Letzteres, ja. Also wir bewegen uns, wenn ich von in der Mehrzahl spreche, also immer meine Frau und Kletterpartner, wir bewegen uns eigentlich fast in jeder Spielart. Das heißt, wir klettern, wir machen Klettersteige, wir sind Hochtourengeher, also auch im ewigen Eis unterwegs.
Okay.
Und wir waren dann auch im Ausland schon, in Südamerika, in Afrika, haben in Afrika die zwei höchsten Berge bestiegen.
Die da wären?
Mount Kenya ist der zweithöchste, und der höchste ist weithin bekannt, der Kilimandscharo.
Okay, ja. Beide schon oben gewesen?
Beide schon oben gewesen, ja.
Gute Sicht gehabt?
Beim Kilimandscharo gar keine Sicht. Null Sicht.
Im Nebel gestanden.
Schneesturm gehabt, also den buchstäblichen
Schande,
Schnee am Kilimandscharo.
Schande, da fällt man sich da hoch und dann sieht man ja nicht mal irgendwas.
Ja, also von dem berühmten 1000-Kilometer-Blick war nichts zu sehen. Aber dann die Entschädigung war dann ein Jahr danach am Mount Kenya. Da hatten wir also eine Bombensicht und 20 Grad am Gipfel. Das war ganz, ganz toll.
20 Grad am Gipfel?
Ja, in 5200 Metern. Das ist eigentlich eine Seltenheit.
Ich wollte gerade sagen, also das, man vermutet da ja eher doch ein bisschen niedere Temperaturen.
Genau.
Da war zu warm angezogen wahrscheinlich.
Ja, wir mussten uns ausschälen. Ja.
Und was waren sonst noch so die großen Highlights? Also diese beiden Berge natürlich.
Ja, die kennt man ja. Dann in Südamerika, der Chimborazo, waren wir oben auf 6300 Meter über eine abenteuerliche Route. Dann haben wir dort die ganzen Vulkankegel abgeklopft sozusagen. Hatten bei dieser Reise leider ganz, ganz großes Wetterpech. Es war eine Steileisroute dabei mit einer Neigung von 70 Grad. Also das sind dann schon Sachen, die macht nicht jeder. Das war eine tolle Erfahrung.
Jetzt ist ja das Wetterpech ist das eine. Das andere ist ja viel, viel gefährlicher. Man begibt sich ja, wenn man so in die Berge geht, auch an einem gewissen Risiko. Bist du, ist dir schon mal was widerfahren? Hast du irgendwelche Verletzungen schon davongetragen?
Toi, toi, toi. Weder im Bergauf noch im Bergab. Also weder auf den Bergen noch in den Höhlen ist mir bisher was passiert.
Du hast einen guten Schutzengel.
Ja, das scheint so. Den sollte man nicht überstrapazieren. Ja. Aber so die eine oder andere Abschürfung oder sowas, es ist klar, dass man sich das zuzieht, aber Knochenbrüche, sonstige Dinge nicht. Nein.
Wie hält man sich für diese Art von, ich will es jetzt nicht Extremsport nennen, aber extreme Belastung? Vielleicht schon, weil Extremsport ist für mich was anderes. Also Bergsteigen ist ja noch, das ist ja so was Traditionelles eigentlich. Ne? Das hat der Louis Trenker ja auch schon gemacht. Nee, wie hält man sich fit?
Ausdauersport. Ich fahre viel Rad.
Du trainierst viel?
Ja, ich laufe viel. Ich habe da die Möglichkeit, direkt vom Haus weg in den Wald zu rennen. Böfingerhalde bietet sich da an, von Elchingen aus.
Okay. Ja. Du lebst in Elchingen.
In Elchingen, genau, in Tafingen. Ja, und mit dem Fahrrad auf die Schwäbische Alb, bergauf, bergab, das gibt auch ziemlich viel Kondition. Und dann eben durch den Sport selbst, wenn man öfters in die Berge geht, dann sammelt man eben Kondition, Erfahrung, Technik an. Dauernde Übung macht den Meister.
Okay. Gehst du auch einfach mal so spaßeshalber zwischendurch hier in der Gegend, irgendwie in der Alp, auf der Alp oder so, klettern?
Ja, ja, natürlich. Das Lautal bietet sich ja an, man ist in 20 Minuten vor Ort. Und ich habe jetzt zwei Kinder, die Tochter ist 6, der Sohn ist 4, die haben auch allmählich Interesse, und dann macht man auch mal ganz rudimentäre Sachen wie Wanderungen, Spaziergänge.
Also musst nicht immer in die Erde oder ganz hoch hinauf.
Nein, um Gottes Willen, ich bin ein ganz normaler Mensch.
Ja, also wenn man dich jetzt so gegenüber sieht, geht man eigentlich auch davon aus, also auch wenn die Hörer draußen, okay, nein, okay, nein. Also du bist nicht darauf angewiesen, auch ständig zu trainieren.
Nein, nein, das okay. Auf keinen Fall. Und ich bin auch nicht ständig auf Adrenalin angewiesen. Es geht auch ohne.
Ist das so dein Ausgleich zum eigentlich doch eher nüchternen mathematischen Beruf, oder?
Ja, das hast du richtig erkannt. Also mein Beruf strotzt jetzt nicht gerade von Kreativität. Ich möchte nicht sagen, dass es langweilig ist, ganz im Gegenteil. Das, was ich mache, ist eigentlich relativ interessant. Aber Kreativität kann ich in dem Beruf nicht ausüben. Das heißt, deshalb habe ich mir Nischen gesucht wie die Schriftstellerei. Oder dann auch vom ständigen Sitzen her, der Kontrast ist eben die Bewegung draußen. Das ist einfach der gelungene Ausgleich.
Du sagst, deine Frau, die ist auch begeisterte Höhlenforscherin.
Höhlenforscherin, ja.
Und aber geht mit dir auch auf die Berge.
Natürlich, ja.
Habt ihr euch über diesen Weg auch kennengelernt, oder?
Nein, nein, eigentlich nicht. Ganz unspektakulär so, bei einem Konzert.
Achso, okay. Ich dachte jetzt irgendwie so an auf der Spitze des zweithöchsten Bergs von Österreich oder so. Standet ihr euch plötzlich gegenüber, habt euch in die Augen gesehen und gesagt, du bist das.
Wäre eine tolle Geschichte.
Ja,
eine das gute, mit den Augen stimmt, aber es war leider nur ein ganz normales Schulkonzert.
Schulkonzert, was war es denn für eine Band? War es irgendwas Bekanntes?
Das war Iron Man, aufgeführt von der Realschule. Schule Pfuhl damals und mein Kumpel hatte da die Beleuchtung unter sich und hat gesagt, Mensch, komm doch. Und ich bin gekommen und siehe da, es hat sich gelohnt.
Das war die Frau fürs
Leben? Das war die Frau fürs Leben.
So okay. Ist, ja. Wie alt warst du?
18.
18. Gerade Feuerwerk. Damals noch nicht, oder?
Doch. Ja, sie nicht. Sie war 16 und ich war 18. Ja.
Nee, aber du warst schon Feuerwerk. Das war schon in der Zeit, wo man mit 18 Feuerwerk war.
Ja.
Nein, nicht 21. Nicht mehr 21.
Nein.
Ja, bist ja ein junger Bursch. Ja. Stimmt. Ja, und wie macht ihr das mit den Kindern, wenn ihr da so in die Tiefe steigt oder in die Höhe geht?
Also im Moment ist es natürlich zurückgeschraubt. Da wechselt man sich einfach ab und sagt, heute gehst du, nächstes Mal gehe ich. Und dann haben wir dankenswerterweise an der Stelle erwähnt, liebe Großeltern, die sich dann mal kümmern können und auch tolle Nachbarn. Und also da haben wir schon die ein oder andere freie Stunde. Weil wenn man mal so tief in der Materie drin ist, ist es ganz schwer, da ganz auszusteigen. Das wollen wir auch nicht. Und ja, es fügt sich ganz gut so.
Okay, so viel zum Familienmensch auf der einen Seite. Jetzt haben wir den Berg, haben wir jetzt mal soweit besprochen. Oder du bist schwer aktives Mitglied der Arge Grabenstätten. Jetzt habe ich es richtig, ne? Was verbirgt sich denn hinter diesem Titel eigentlich?
Die Arge Grabenstätten, das ist ein Höhlenverein. Wir machen Höhlenforschung auf der Schwäbischen Alb, aber nicht nur. Wir sind auch im Ausland unterwegs, wie etwa in Neuseeland, in Italien, auf Sardinien oder anderen Bereichen. Wir sind im Allgäu unterwegs, am Hohen Ifen, überall da, wo es Höhlen gibt. Ja, und da forschen wir, fördern Ergebnisse zutage und spielen der richtigen Wissenschaft auch zu. Wir kooperieren auch mit Naturschutzorganisationen. Ja, und das ist unsere Aufgabe, Höhlen zu suchen, Höhlen zu erforschen und zu dokumentieren und der Öffentlichkeit zuzuführen.
Sagst du, das klang gerade sehr international. Ihr seid tatsächlich auch weit außerhalb von Deutschland unterwegs?
Ja, durchaus. Also ein Vereinsmitglied, der Vorsitzende Fritz Mammel, war jetzt kürzlich in Neuseeland in den Höhlen unterwegs. Man solidarisiert sich natürlich dort mit den örtlichen Höhlenvereinen. Und das Ganze geht dann auf Englisch relativ gut ab. Man forscht dort aktiv mit, ist also nicht nur Besucher. Und es entwickelt sich aufgrund dessen so eine richtige internationale Gemeinschaft.
Ist es der Hunger nach wissenschaftlichen Antworten oder die Abenteuerlust, die euch in die Unterwelt zieht?
Das ist mit Sicherheit beides. Mit Sicherheit. Also wir sind natürlich in gewisser Weise interessiert, der Wissenschaft zuzuarbeiten, von der Hydrologie her, von der Biologie her, welche Tiere leben in der Höhle bevorzugt. Zum Beispiel das Thema Fledermäuse spielt bei uns eine ganz große Rolle. Wie lange überwintern sie? Welche Arten sind vorrätig in der Höhle? Aber das Abenteuer, wo geht's denn weiter? Wie lang ist die Höhle? Was verbirgt sich hinter der nächsten Ecke? Das spielt sicher eine große Rolle. Wer diese Frage, die Grundfrage in sich nicht mitbringt, der ist in der Höhlenforschung eher fehl am Platz.
Wie viele Leute seid ihr?
Wir sind derzeit 160 Mitglieder.
Wow. Jetzt sind die natürlich nicht alle gleichzeitig in der gleichen Höhle.
Gott sei Dank nicht, ja.
160 Leute, das ist ein Haufen Holz. Wie verteilt sich das? Wie darf ich mir das vorstellen? Sind das dann eben auch vielleicht nur Fördermitglieder, wie es jetzt zum Beispiel beim Radio ist, oder sind die alle aktiv?
Also es sind sehr viele aktiv. Wir haben natürlich Fördermitglieder, die einfach aufgrund ihrer fehlenden Zeit oder körperlicher Gebrechen nicht in die Höhle gehen können. Aber sie begleiten unsere Höhlenforschung sehr aktiv. Wir sind im Internet präsent, veröffentlichen unsere Forschungsergebnisse regelmäßig. Aber ein guter Teil von der AG ist aktiv in den Höhlen tätig, wie zum Beispiel jetzt im Blauhöhlensystem sind viele von uns involviert, ständig sozusagen. Man trifft sich dann einmal im Monat im Vereinsheim in Böttingen, um dann die Forschungsergebnisse zu diskutieren und gegebenenfalls Vorträge zu kreieren, die man dann preisgibt und eben vorträgt.
Sag mal, müsst ihr euch solche Höhlentrips eigentlich von irgendjemandem genehmigen lassen?
Es gibt Höhlen, wo man Genehmigungen braucht, etwa die Blauhöhle, da muss man vorher anmelden, wie viele Leute gehen in die Höhle, wer geht in die Höhle, was wird in der Höhle gemacht. Da findet einfach eine gewisse Kontrolle statt, weil es eben so ein großes und wertvolles Höhlensystem ist. Da verlangt die Stadt Blaubeuern dann schon irgendwo eine gewisse Rechenschaft und das ist auch gut so.
Rechenschaft, bezieht sich das auf Sicherheit?
Auch, natürlich. Ja, also in das Blauhöhlensystem werden jetzt keine Hobbyforscher reingelassen, die keine Ahnung haben, die noch nie in der Höhle waren, ganz sicher nicht. Man muss dazu Mitglied in einem Verein sein, der für diese Forschung in diesem System zugelassen ist.
Wie bildet ihr aus? Also wenn jetzt jemand kommt, ich nehme mal an, dass ihr da nicht unbedingt jetzt die knallharte Vorauswahl seid, ich habe wahnsinnig Interesse dran, ich fühle mich körperlich in der Lage, sowas zu tun, kann ich bei euch Mitglied werden, bildet ihr dann ja wahrscheinlich irgendwie auch aus auf eine gewisse Art und Weise.
Ganz genau.
Wie darf ich mir das vorstellen?
Wir haben bis vor einigen Jahren Jugendlager eingerichtet, wir arbeiten eng mit dem Landesverband der Höhlenforscher zusammen hier in Baden-Württemberg, dort sind dann die Jugendgruppen angesiedelt. Da geht es dann sukzessive langsam darauf zu, wie seile ich mich ab, wie arbeite ich mich aus einem Schacht wieder hervor oder rauf. Das geht ja in der Einseiltechnik, es bedarf einer gewissen Übung. Wenn jemand dazu stößt, der schon älter ist, das haben wir sehr oft, dann geht man mit dem in einfache Höhlen, versucht mit dem einfache Dinge zu tun und dann sieht man ja sehr schnell, wie stellt er sich an, kann man ihn mal mitnehmen an Seil und dann bilden wir aktiv quasi nur diesen Einzelnen aus, nehmen ihn mit und jetzt haben wir immer zwei, drei Betreuer dabei, dass nichts schief geht.
Ich stelle mir das alles nicht gerade günstig vor. Ich habe dich vorher schon mal ganz kurz gefragt, hast mir dann nur am Rande eine Antwort gegeben, deswegen jetzt nochmal richtig ran an die Frage. Wird das sind ja auch Forschungsergebnisse, das stelle ich jetzt mal voraus, die ihr ja auch der Öffentlichkeit zugänglich macht und auch der Wissenschaft zur Verfügung stellt. Wird das von irgendjemandem unterstützt, finanziell gesehen, oder tragt ihr das komplett selber?
Das tragen wir zu 99% selbst. Wir sind absolute Individualisten, wir machen das aus eigenem Antrieb, auch ehrenamtlich, was die Vereinsarbeit anbelangt. Wenn man dann aber mal für zum Beispiel einen Steinbruch, einen Anschnitt an einer Höhle kartieren muss, dann stellen wir das natürlich per Aufwandsentschädigung in Rechnung. Wir finanzieren uns durch Spenden, wir finanzieren uns durch unsere Mitgliedsbeiträge und eben durch so seltene Objekte wie zum Beispiel Steinbrüche, die jetzt eine Höhle entdecken, wenn sie was sprengen. Und dann gibt es diverse Veranstaltungen, Gästeabende, wo man sich dann präsentiert. Da kommt dann auch ein bisschen Geld zustande und das sind dann unsere Forschungsmittel.
Also ihr buttert da einfach Kohle rein, so wie das viele andere Sportler auch tun, ich sag das jetzt mal so. Ja, ja. Oder eben Hobbywissenschaftler, das Hobby jetzt nicht böse gemeint. Und habt Spaß dran und okay, lass mal so. Jetzt möchte ich da mal ausholen. Du bist sehr viel in der Blauhöhle, nennst du sie,
glaube ich. Im Blauhöhlensystem
genau. Unterwegs. Du hast in deinem Buch, ich habe es schon mit großer Aufmerksamkeit gelesen, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und darüber reden wir im nächsten Blog. Also du stellst da eine Höhle fiktiv rein, ich weiß es ja nicht, die riesengroß ist. Und dann habe ich mir sofort die Frage gestellt, wie ich das gelesen habe, ob es solch große Höhlen denn auch tatsächlich hier in unserem und auf unserer in Anführungszeichen kleinen Alp auch tatsächlich gibt. Gibt es denn so große Höhlen? Wenn ja, wie groß sind denn die großen Höhlen? Also zumindest die, die ihr jetzt kennt. Ne?
Also es gibt natürlich große Höhlen in der Schwäbischen Alb. Bis vor ein paar Jahren war zum Beispiel der Spitzenreiter in der Länge die Falkensteiner Höhle. Ja, die hat mittlerweile fast 5000 Meter. Ja, und dann gesellte sich im Jahr 2006 die Vetterhöhle dazu und die Blauhöhle, die durch die Arge Blautopf erforscht wird. Und da gibt es also allein schon in der Vetterhöhle einen Hohlraum, der nennt sich Valhalla. Der ist beispielsweise 140 Meter lang, 70 Meter breit und über 40 Meter hoch. Und das sind Dimensionen, die wir als Höhlenforscher von der Schwäbischen Alb schlichtweg nicht gewohnt sind. Das war für uns neu. Ja. Mhm. Man hat gewusst, es gibt sicherlich große Hohlräume, aber dass die so überdimensioniert sind und Vergleiche mit französischen Höhlen durchaus aushalten können, also das war für uns absolut sensationell.
Ich finde es so verrückt, wenn man sich vorstellt, du läufst da jetzt oben irgendwo drüber und da ist da unten so eine große Blase drin. Wie hält das denn überhaupt?
Das hält sehr gut. Also wir haben einige Meter an Überdeckung. Es ist nicht so, dass irgendjemand in Blaubeuern in seinen Keller geht und Angst haben muss, er bricht irgendwo durch. Wir haben in dem Bereich des Blauhöhlensystems zwischen 40 Meter und über 100 Meter Überdeckung. Also das sind Gesteinsformationen, die brechen nicht so schnell in sich zusammen.
So meinte ich das eigentlich gar nicht, aber irgendwie, wenn man sich so vorstellt, das ist eine Blase und irgendwo müsste die doch mal reingehen. Und so. Okay, lassen wir das. Es hält auf jeden Fall.
Es hält.
Ihr seid nach wie vor immer noch am Erforschen. Das heißt, ihr geht davon aus, dass vieles von diesem Höhlensystem noch unerforscht ist, oder?
Ja, das meiste.
Also das meiste sogar.
Wir sind jetzt, wenn man alle potenziellen Stellen zusammennimmt, alle Höhlen zusammennimmt, die dort mit hineinspielen, also die Hessenauer Höhle, die Seligengrundhöhle, die Vetterhöhle, die Blauhöhle, wird das wohl jetzt ein Wert von schätzungsweise 15 bis 18 Kilometer haben. Aber das ist erst der Anfang. Wenn man sich verdeutlicht, wir stehen jetzt an der Oberfläche gerade einmal 4-5 Kilometer vom Blautopf entfernt. Wir wissen aber, dass das Einzugsgebiet um ein Vielfaches größer ist. Dann kann man sich ausrechnen, wie viel Potenzial diese Höhle hat. Wir können es nicht beziffern, aber wir sagen immer spaßhalber, diese Höhle beschäftigt sicher noch Generationen von Höhlenforschern.
Wann hast du das erste Mal darüber nachgedacht, eine Geschichte darüber aufzuschreiben?
Ja, das war eigentlich 2005 und es hatte zunächst überhaupt gar nichts mit Höhlenforschung zu tun, weil 2005 hatten wir noch keine Gelegenheit, in der Blauhöhle zu forschen. Auslöser war eigentlich eine Geschichte meines Onkels, die er mir immer wieder erzählt hat. Okay. Und ich dachte, das muss ich mal aufschreiben, aber über diese Geschichte, da möchte ich nachher gerne was lesen. Das hören wir nachher.
Ja, wir werden nachher auch, genau, wir haben dich gebeten, zumindest mal zwei, drei Seiten aus deinem Erstlingswerk zu lesen. Und dann werden wir nachher genau über den Onkel was hören, oder?
Das machen wir ganz genau.
Okay, gut. Auch wenn die Geschichte nicht in der Neuzeit spielt, so finden sich dennoch viele Plätze und Personen, die den Anschein machen, nicht ganz so fiktiv zu sein. Der Grundstein der Story zum Beispiel, anscheinend gab es Geheimaktionen, bei denen Nazis in den letzten Kriegswirren chemische Kampfstoffe, Waffen und Edelmetalle haben verschwinden lassen. Wie bist du denn darauf gekommen, dass es sowas gab? Hast du es irgendwo gelesen, oder?
Ja, das ist eine ganz normale Recherche. Wenn man einen Krimi schreibt, dann möchte man eine ganz trivial formulieren. Und durch die Recherche bin ich drauf gestoßen. Operation Zunft, Operation Nero, das sind alles Dinge, die in den letzten Wochen passiert sind. Befehle, die eigentlich fast nie zur Ausführung kamen, weil eben die Transportwege unterbrochen waren. Man konnte das gar nicht machen, was die damals in Berlin oben verlautbaren lassen haben. Und so eine Operation habe ich dankenswerterweise einbauen können, weil da geht es eben um Altlasten und die müssen eben verschwinden. Um das geht es in dem ganzen Buch eigentlich. Und was eignet sich da besser als ein Steinbruch in Blaubeuern?
Okay. Und immerhin warst du schon drin, ne, und so, und von daher.
Richtig, ja. Ja. Mit Genehmigung.
Mit Genehmigung. Ja, gut, ist im Buch ja nicht ganz so, ne, aber wir wollen jetzt nicht zu viel verraten. Ja. Ein wesentlicher Teil der Geschichte, da rankt sich auch um einen vergessenen Bahntunnel, in dem sich ein Geheimnis verbirgt. Gibt es solche Tunnel tatsächlich?
Ja. Ja, und da gibt es eine ganz kuriose Geschichte. Die Grundstory meines Krimis lag 2005, 2006 bereits fest. Und ich habe das Ganze dann noch ausformuliert, für einen Verlag fertig gemacht und plötzlich kommt ein Zeitungsartikel auf in der Südwestpresse. Es wurde bei Bauarbeiten in einem Steinbruch ein Tunnel entdeckt. Ja, und mein Großvater hat mir früher immer erzählt, es gibt in einem Steinbruchgelände noch einen versteckten dritten Tunnel. Wir haben den gesucht, aber nie gefunden. Und plötzlich findet man den Tunnel. Und dazu meine Geschichte, die schon fertig war. Jetzt hoffe ich nur, dass in dem Tunnel nicht das liegt, was im Buch steht.
Tja, das dürfen wir jetzt natürlich nicht zu weit ausführen, weil ich weiß, was da drin steckt und das ist eigentlich auch ja was ganz Relevantes. Darum dreht sich ja eigentlich, wie viele Seiten hat das Buch?
Knapp 500, ja.
Darum geht es ja auch fast 500 Seiten lang, zumindest. Man merkt, also nach Dreiviertel des Buch ging es mir zumindest so, dass mir dann langsam klar war, wo es hingeht, also was eigentlich los ist. Aber du weißt ja natürlich drin noch nicht, wie es ausgeht.
Das ist auch Sinn und Zweck der Sache, ne?
Ein weiterer Punkt, der eine große Rolle spielt, ist der Steinbruch, in dem ein großer Teil der Geschichte spielt. Da denkt man ja automatisch an die tatsächlich existierende Firma Merkle.
Ja.
Auch wenn die geografisch nicht so ganz stimmt, du hast das ja ein bisschen verschoben alles. Nun kommt ja der Firmeninhaber in deiner Geschichte nicht so wirklich besonders gut weg. Hast du im Vorfeld hier vielleicht ein Gespräch gesucht, um später keinen Ärger zu bekommen?
Nein, eigentlich nicht, weil ich habe in meinem Buch sehr früh dargestellt und auch deutlich gemacht, dass es eine absolut frei erfundene Story ist. Also ich habe in dem Buch ja auch nicht genau beschrieben, welcher Steinbruch das ist. Hm.
Und ich muss ja, aber da gibt es ja nicht so viele, ne?
Ja, es gibt einige. Okay. Es gibt viele. Es gibt auf beider Seite sogar. Ja, doch. Also es kommen einige in Frage.
Aber der von dir beschriebene, das scheint ja der große Mogul zu sein.
Ja,
ne? Und
das
da gibt es ja dann nicht mehr so viele.
Der kommt nicht nur schlecht weg, sondern ganz schlecht
ganz
weg.
Schlecht
das muss
weg
ich
so
zugeben, ja. Aber es gibt hier überhaupt keinen Bezug zu verstorbenen oder aktuellen Personen. Die Sponschen Zementwerke, das war ein ganz sozialer Arbeitgeber. Ich habe darüber viele Bücher gelesen schon. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was ich beschreibe. Okay. Also bitte nicht einen falschen Hals bekommen.
Nein, es hätte mich jetzt einfach interessiert, weil ich habe es halt gelesen und dann habe ich mir so gedacht, ups, das könnte aber jemand auch ganz falsch verstehen, weil hier gehen wir ja ganz nah an die Realität ran. Wie gesagt, auch wenn es ja nicht in der Jetztzeit spielt, aber die Firmen gibt es ja teilweise auch schon ewig lang, wie im Buch beschriebene eben auch.
Ja, genau.
Und
Aber die Firma hat ein Buch von mir bekommen.
Okay.
Also ich stehe in Kontakt mit einem Ansprechpartner, der mir die Genehmigung für Fotografien in den Tunnels gegeben hat. Und den habe ich schon eingeweiht.
Ja, aber
die Firmenspitze jetzt gibt es in der Form ja nicht mehr. Ist in trockenen Tüchern, denke ich.
Okay. Gibt es denn sonst reale Vorbilder für deine Romanfiguren? Zum Beispiel für den Fritz Gruner oder den Markus Ruckauer?
Ja. Da gibt es ganz reale Vorbilder. Dieser Markus Ruckauer, das ist mein bester Freund. Mhm. Der hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, dass ich seinen Charakter und ihn selbst abbilden darf. Er ist tatsächlich Kommissar bei der Kripo in Ulm, hat mir auch einige Details zukommen lassen, wie ich was beschreiben soll. Es sind trotzdem ein paar kleine Fehlerchen drin. Ja, und es gibt auch den Fritz Gruner, der heißt ein bisschen anders. Er heißt Gruner, aber Christoph, das ist ein langjähriger Vorsitzender unserer AG Grabenstetten. Auch er kommt drin vor. Die reellen Personen sind alle ausnahmslos die positiven Charaktere, also die Protagonisten.
Die Bösen hast du erfunden.
Die gibt es nicht, die habe ich erfunden, genau.
Okay, ich habe mir ja gewünscht, dass du noch was aus deinem Roman liest. Du hast ja eine schöne Stelle ausgesucht und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal so klein in die kleine Rundfunklesung mit rein. Was hast du denn ausgesucht?
Ja, ich möchte eigentlich eine Stelle lesen, ganz gerne, die mir am Herzen liegt. Und zwar ist es ausnahmsweise mal etwas, was nicht mit Höhlenforschung zu tun hat. Es steht ziemlich am Anfang vom Buch und zwar ist es die einzige reale Szene, die wirklich genau so stattgefunden hat. Und zwar hat sie mein leiblicher Onkel erlebt und das möchte ich jetzt einfach mal zum Besten geben. 22. April 1945, 6.08 Uhr. Hannes Strelin geht über zerborstene Schwellen und aufgebogene Gleise, ohne zu denken, weit entfernt vom Hier und Jetzt. In seinem Schritt liegt Unsicherheit und der Unglaube an das, was er nicht sehen will. Das, was zu schwer für seine jungen Augen ist. Es riecht nach Kohle, abgelassenem Dampf und verbranntem Fleisch. Er ahnt, was da ungeordnet und unnatürlich verdreht zwischen den Schienen und dem rauchenden Schotter liegt. Hannes ist froh um die Nacht, die das tote Gelände noch fest im Griff hat. Hier und da fallen Lichtstrahlen von irgendwoher zwischen die Trümmer der Wagen, lassen diabolische Schatten über die Toten wandern. Es ist der Mond, der in das Grauen ein Bild der leblosen Bewegung zeichnet. In diesem Moment des Wahnsinns aber dringt es nicht bis zu Hannes vor. Hannes Strelin aus Blaubeuern ist 13 Jahre alt. Er ist groß, blond und sein Geist ist geblendet. Abgerichtet von den immerwährenden Hassrednern im Internat der Napola. Als habe man ihm den Sinn für Unrecht verbal aus der Seele gepeitscht, ist er blind gegenüber dem, was vor ihm liegt. Und er will es auch sein. Hannes klammert sich hartnäckig an den schmelzenden Rest von Heldentum und Glorie. So lange, bis darunter endlich der wohltuende Gedanke zutage tritt, heimzukommen. Endlich zu Hause zu sein. Langsam fällt die Mauer aus Hass und Stolz. Wut steigt in ihm auf, als sich die Ruinen seiner Heimatstadt über die Sträucher des Bahndamms erheben. Hannes hat von den Angriffen gehört, doch dass es so schlimm steht, hat er sich nicht vorzustellen gewagt. Ihm ist, als reiße jemand mit aller Kraft eine gute Erinnerung aus seiner Seele. Hoffnungslosigkeit verlangsamt seinen Schritt, als er an den Gleisen der Hauptstrecke entlang auf den Bahnhof zutaumelt. Hannes ist unendlich müde, als er die ersten Wagen hinter der Brücke erreicht. Zögernd tritt er in den finsteren, schmalen Zwischenraum zweier Güterzüge. Einen Steinwurf entfernt zischt heller Dampf in die Waggonflucht, reflektiert das spärliche Licht. Die Waggonwände lassen den Durchgang zu einer unheimlichen Schlucht werden, deren Ende er nicht ausmachen kann. Die nächtliche Einsamkeit spielt seinem jungen Geist gemeine Streiche. Hannes sieht sich gehetzt um. Ist das ein Schatten einer Person? Hinter den Wagen sind das schon die Amerikaner. Doch hinter ihm liegt nur die Nacht und die Vergangenheit, menschenleer und grau. Er legt den Kopf in den Nacken und erspäht ein zartes Morgenrot am Himmel. Es wärmt seine frierende Seele, schickt einen Hauch von Hoffnung in sein Denken. Während er weitergeht, gleitet seine linke Hand über die rauen Wände der Waggons. Spielerisch, als suche sie nach einem Halt, nach irgendetwas, an das sich Hannes durcheinander geratener Geist festhalten kann. Die krümelige Tünche einer hastigen Aufschrift reibt sich an seinen Fingerkuppen ab, hinterlässt einen Hauch von dreckigem Weiß. Hannes sieht die Aufschrift der Waggons nicht. Alles, was er wahrnimmt, sind Geräusche, Laute, die ihn erschaudern lassen. Hannes summt ein Lied der Verdrängung. Er wehrt sich verbissen gegen seine Sinne, indem er seine Hände fest auf die Ohren legt. Hannes will weglaufen, nur fort von hier. Doch statt seinen Schritt zu beschleunigen, bleibt er plötzlich stehen. Seine Augen sind starr auf ein Rinnsal gerichtet, das aus einer Ritze am Wagenende fließt und im Schotter des Bahnsteiges versickert. Es riecht schal und sauer, setzt sich beißend in seine Nasenschleimhäuten fest. Nur ein Viehtransport, flüstert er vor sich selbst, als habe er Angst, die Tiere könnten es hören. Die Vorstellung, die sich in seinem Kopf formiert, verbannt er ins Finster der Umgebung. Er schickt sie weit von sich. Doch sie gehorcht nicht, zwingt Hannes eine brennende Neugier auf. Er handelt gänzlich gegen die Vernunft, tut, wozu er eigentlich viel zu feige ist. Er muss seinen Geist aufräumen, muss die bösen Bilder entweder verbannen oder realisieren. Hannes atmet wild, als er durch ein kastaniengroßes Loch in der Waggonwand späht. Sein rechtes Auge stochert im Nichts. Dann schreckt er zurück. Sein Gesicht ist fahl. Es dauert lange, bis er sich abwenden kann und zu laufen beginnt, geradewegs auf die weiße Dampfwolke an der Lok zu. Er weiß nicht, was hinter ihr liegt, was sie verbirgt. Und dennoch will Hannes nur noch in diesen Nebel fliehen, hinein in diese Wolke der Unsichtbarkeit. Das fliehende Weiß des Dampfes umgarnt ihn nur kurz. Für einen Augenblick riecht er glühende Kohle, heißes Schmierfett. Es ist dieser eigentümliche, typische Geruch von Kraft und Masse. Hannes läuft blind weiter, als er hart mit einem Uniformierten zusammenstößt. »Verdammter Bengel, pass doch auf!« flucht der SS-Mann vor sich hin und nimmt den fallen gelassenen Sack Kohle wieder auf. Hannes Schritt verlangsamt sich erst, als er den Bahnsteig der Hauptstrecke betritt und sich unter die Menschen mischt. Er labt sich an ihrer puren Anwesenheit, an jeder ihrer Bewegungen. Genießt jedes Wort, das er aufschnappt, so armselig es auch sein mag. Hannes saugt aus der tristen Szenerie den letzten Rest Geborgenheit, den sie tief in sich trägt. Inmitten des Gedränges lehnt er sich erschöpft an einen Randpfeiler der großen Halle und gleitet an ihm in die Hocke hinab. Nur einen Moment der Ruhe erhaschen, den rasenden Puls beruhigen, flieht es durch seinen Kopf. Dann schließen sich seine Augen wie von selbst und alles um ihn herum versinkt in der rettenden Stille des Schlafes.
Soweit also das Intro. Es ist, glaube ich, ist ganz das Intro, ne?
Na, es ist das erste Kapitel, oder? Ja, es ist ein Stück weit nach hinten gerückt. Also das Intro ist eigentlich, wie diese Seilschaft dieser drei Nazis sich am Telefon unterhalten okay. und diese Dinge okay. verstecken wollen, um diese.
Und danach geht die Geschichte eigentlich los?
Genau, 35 Jahre später.
35 Jahre genau. später, genau. Das Geheimnis, das sich in der Blauhöhle oder in einer der Blauhöhlen verbirgt.
Im Steinbruch.
Im Steinbruch.
Richtig.
Okay. Nachtal ist seit zwei Monaten, glaube ich, auf dem Markt.
Ja, seit 10. Februar kann man es in den Büchern
genau. Und ich hatte in der Südwestpresse ein Interview mit dir gelesen, einen Artikel über dich gelesen, da hattest du das relativ kategorisch ausgeschlossen, dass du weiter schreibst. Jetzt habe ich vorher ein Vögelchen gehört, das mir erklärt hat, das mir gesagt hat, das ist nicht wahr, weil du arbeitest schon wieder an irgendwas.
Stimmt, ja. Also das ist nicht ganz korrekt rübergekommen in der Südwestpresse. Mhm. Es gibt im Moment ein Projekt mit meinem Mitautor, meinem guten Freund Manfred Bomm.
Der auch schon hier war.
Richtig, genau. Und es ist ein Gemeinschaftsprojekt, eine Dokumentation, und zwar über meine Person. Da gibt es ein paar spannende Dinge zu berichten. Das spielt sich auch in der Vergangenheit ab. Dort ist der Ankerpunkt der ganzen Geschichte. Geht dann auch jetzt in die Jetztzeit über, nach 2013, in eine schöne Recherche. Eine ganz, ganz spannende Geschichte. Kernpunkt der Sache ist im Prinzip ein recht streitbares Thema. Es geht um die große Frage, was kommt denn nach unserem Tod? Wie geht es weiter? Mhm. Waren wir vielleicht sogar schon mal da? Solche Dinge wollen wir in dieser Dokumentation dem Leser näher bringen und erörtern.
Okay, also was anderes.
Richtig,
eine ganz andere Richtung. Und vor allem auch eine Co-Produktion, das finde ich spannend.
Ja, genau.
Woher kennt ihr euch?
Ist eine kuriose Geschichte. Der Manfred Bomm hat mein allererstes Buch, das ist ein Historienroman über den Ersten Weltkrieg, in die Finger bekommen als Journalist und hat dieses Buch ganz überraschenderweise genau dort gelesen, wo es spielt. Mhm. Zufall. Mhm. Nämlich in Sechsten im Pustertal. Und hat mich dann auf dieses Erlebnis angesprochen, das ich dort beschreibe. Gibt es da Anknüpfungspunkte in die Realität? Ist es Fantasie? Und dann ergab sich ein Gespräch, man hat sich mal getroffen und dann haben wir sofort gemerkt, ja, das ist die gleiche Wellenlänge. Und wir haben dann nach vielem Hin und Her gesagt, komm, da machen wir ein zweites Buch drüber, und zwar ganz aus meiner Sicht.
Jetzt bin ich bloß ein bisschen irritiert. Ich dachte immer, das jetzt uns vorliegen, ist dein Debütroman. Ist es nicht?
Das ist der Debüt-Krimi. Ja. Und das erste Buch ist Flieg, mein roter Adler. Und ja. Das habe ich allerdings selbst aufgelegt in einem Books-on-Demand-Verlag.
Okay, also gut. Sind wir nicht ganz so falsch gelegen. Nein, du hast aber davor richtig. Schon mal als Autor gearbeitet.
Ja.
Jetzt aktuell auch wieder. Gibt es irgendwelche Ambitionen, das Krimi-Genre nochmal aufrecht
zu machen? Gibt es auch, sofern es meine Zeit zulässt, würde ich gerne einen zweiten Teil verfassen von Nachtal, so. Wo es dann weitergeht in der Geschichte mit den gleichen Protagonisten. Da muss jetzt der Verlag noch sagen, ja, komm, mach.
Ich überlege mir gerade, wie es da weitergehen könnte.
Ja, die Weichen sind gestellt. Der aufmerksame Leser hat ein paar Passagen entdeckt, wo es um einen gewissen ominösen Heinrich geht, um eine Person, die im Buch nicht weiters beschrieben wird. Und dieser Heinrich hat eine tragende Rolle im Teil 2, so stelle ich mir das eben vor. Ja, ich bin gespannt, ob es zustande kommt.
Okay. Ja, wir sind generell gespannt, ob wir nochmal was von dir hören, vielleicht auch was Wissenschaftliches, vielleicht machst du ja die große Entdeckung in der Höhlenforschung noch.
Ja, das hoffe ich, ja. Aber dann macht man das ja nicht allein, sondern im Team, das ist ganz wichtig. Das ist dann eine Entdeckung für die Arge, welche auch immer, Arge Grabenstätten oder Arge Blaukast, das hoffen wir, ja.
Jetzt steht der Sommer vor der Tür, das heißt für dich wahrscheinlich Hochsaison, oder? Weil ich stelle mir es im Winter doch ein bisschen unangenehm vor, in den Tiefen der Höhlen.
Nicht unangenehm, die Temperatur in den Höhlen liegt übers Jahr hin immer gleich.
Ah,
in
unseren Höhlen ist
immer 8
relativ
Grad.
Konstant, okay.
Es ist nur so, dass wir in dem Winterhalbjahr von Oktober bis April darauf verzichten, in den Höhlen tätig zu sein, wegen den Fledermäusen, wegen dem Naturschutz. Das nehmen wir sehr ernst.
Okay.
Und demzufolge hast du schon recht, also wir sind jetzt aktiv, jetzt geht die Saison im April so richtig los und geht dann bis Ende September und dann ist wieder für uns zunächst Feierabend.
Du gehst ja dann auf die Berge, oder?
Richtig, genau.
Ja. Hast du noch irgendwas, was dir besonders am Herzen liegt? So zum Abschluss. Wir sind nämlich schon fast am Ende der Sendung.
Das ging schnell.
Gell?
Ging schnell. Ja, mir liegt eins ganz am Herzen, und zwar möchte ich mich vor allen Dingen bei den Menschen bedanken, die diese Bücher, die ich bisher verfasst habe, ermöglicht haben. Das ist unter anderem und ganz vorne die Familie, die mir da den Rücken frei hält, meine liebe Frau Daniela, die Kinder, meine Eltern. Ja, und dann der Verlag, meine Lektorin, die Claudia Senghaas, die sehr viel Geduld mit mir hatte. Ja, und das sind so die Wichtigkeiten, die man als Schriftsteller hat. Man braucht Zeit und man braucht Menschen, die einen unterstützen.
Und man braucht Ideen.
Das ist richtig. Die habe ich Gott sei Dank selbst.
Ich wünsche dir weiterhin ganz arg viel Freude.
Danke.
Beim Schreiben, beim Klettern nach oben, beim Klettern nach unten. Vor allem toi toi toi, dass immer alles gut geht, dir und deinen Freunden.
Danke.
Ja, weil das hat, da hast du ja jetzt einfach schon bisher viel Glück gehabt. Das ist auch, das soll auch so bleiben. Und vielleicht gibt es ja mal irgendwann wieder einen Roman, und vielleicht, wenn der nächste, wenn das, das wenn die Dokumentation rauskommt, dann seid ihr einfach zu zweit bei mir zu Gast.
Ja, gerne.
Das wäre doch
gerne.
Das schick. Dann hatten wir beide Autoren, die aus dem Gweiner Verlag schon
natürlich,
mal da waren.
Ja. Mhm.
Gut, das war die Plattform auf Radio Free FM. Heute zum Thema Höhlenforschung über einen wunderbaren Roman. Der da heißt Nachthall, und zu Gast war Udo Wieczorek, und am Mikrofon war Rainer Markus Walter. Ich wünsche noch einen fantastischen Tag und tschüss.
Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.